Wir gehen in aller Regel davon aus, dass die Erde eine Kugel ist und eben keine Scheibe, dass Angela Merkel nie ein Reptilienwesen war und auch davon, dass uns bei der Corona-Impfung keine Mikrochips implantiert wurden. Trotzdem gibt es Menschen, die solche Dinge glauben, die hinter gewissen Widrigkeiten des Lebens schnell mal eine Verschwörung vermuten. Welche dieser Verschwörungserzählungen besonders verbreitet oder besonders gefährlich sind, wer aus welchen Gründen vielleicht besonders anfällig dafür ist und was man dagegen tun könnte, mit solchen Fragen beschäftigt sich Pia Lamberti schon seit Jahren am Lehrstuhl Sozial- und Rechtspsychologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz oder auch als Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation SEMAS. Und heute ist sie uns in SWR 2 Tandem zugeschaltet. Willkommen, Frau Lamberti.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Die letzten zwei Jahre waren Verschwörungserzählungen vor allem beim Thema Corona-Pandemie virulent. Jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine und prompt verbreitet sich unter den sogenannten Querdenkern und auch Rechtsextremen die Auffassung, Putins Überfall sei eine Verteidigungsmaßnahme, um einen angeblichen Völkermord im eigenen Land durch die NATO und die Ukraine zu verhindern oder dass die USA hier insgeheim einen Krieg provozieren wollten. Überrascht Sie das?
Leider nein. Man hat das ja immer, wenn es Krisen gibt, wenn es Katastrophen gibt, dass sich in rasanter Zeit Verschwörungserzählungen entwickeln. Die haben ja dieses Format, dass sie zum einen immer wieder auf die gleichen Muster zurückgreifen. Das sind ja teilweise wirklich Erzählungen, die sind hunderte von Jahren alt, können sich aber eben über neue Entwicklungen überstülpen. Und gerade in Deutschland hat sich ja auch mit dem Krieg in der Ukraine 2014 schon das verschwörungsideologische Milieu professionalisiert, weiter ausgebildet. Und insofern kam das leider nicht so sehr überraschend.
Sie haben zusammen mit Katharina Nokun zwei Bücher zum Thema veröffentlicht. Das erste hieß Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Und das beginnt mit einem Selbsttest. Heißt das, dass wir alle mehr oder weniger dazu neigen könnten, an irgendwelche Fake Facts zu glauben, auch wenn wir uns für rational und wissenschaftsorientiert halten?
Oh ja, also natürlich unterscheiden sich Menschen, wie stark sie an Verschwörungen glauben. Man kann auch sagen, ja, dass das schon fast eine Art Persönlichkeitseigenschaft ist, also etwas, was relativ stabil ist. Aber wir alle fallen auf Dinge herein, glauben mal Dinge, die ja verzerrt da sind. Und ich denke, gerade jetzt auch noch mal in der Zeit des Krieges gegen die Ukraine hat sich das noch mal gezeigt, wie schnell Menschen eben auch auf Falschinformationen hereinfallen können. Das müssen ja nicht immer ausbuchstabierte Verschwörungserzählungen sein. Also da bei sich selber anzufangen, skeptisch zu sein, vorsichtig zu sein, das finde ich ist immer erstmal das Wichtigste.
Vielleicht klären wir erst nochmal diesen Begriff, Frau Lamberti. Ihr Buch Fake Facts heißt im Untertitel, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Im Nachfolgeband True Facts sprechen Sie dann lieber von Verschwörungserzählungen und Verschwörungsglauben. Wie sollen wir das Phänomen denn nun benennen?
Man sieht an den unterschiedlichen Titeln ganz gut, dass in dieser Zeit zwischen diesen zwei Büchern einiges passiert ist. Als wir uns für das Buch entschieden haben, war die Pandemie noch nicht da. Und dieses Thema war ja echt ein Nischenthema. Ne? Man hat sich vielleicht mal so ein bisschen satirisch damit auseinandergesetzt, aber dass so eine breite Öffentlichkeit wirklich Interesse daran hatte, das gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Und dementsprechend haben wir uns damals entschieden, wir nennen es Verschwörungstheorien im Untertitel, um eben Menschen auch abzuholen, die sich noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt haben. Das hat sich jetzt in der Pandemie ja gewandelt. Ich würde sagen, es gibt verschiedene Argumentationen für unterschiedliche Begriffe, für Verschwörungstheorie, Verschwörungserzählung, Mythen, Ideologien, die aber auch immer viel mit dem theoretischen Fundament zu tun haben, was dahinter steht. Dementsprechend, ja, wäre meine Haltung, man kann es unterschiedlich bezeichnen. Es geht hier nicht nur um richtig oder falsch, sondern tatsächlich auch, was die entsprechenden Wissenschaftlerinnen damit ausdrücken wollen oder ja, welche theoretischen Konzeptionen sie haben.
Und was die Eingrenzung oder Abgrenzung betrifft, ich meine, Menschen haben ja immer schon, weiß ich nicht, alternativen Heilmethoden vertraut oder die Politiker, die da oben übler Machenschaften verdächtigt, manchmal zu Recht. Also wann kippt das? Wann wird einfach eine skeptische Haltung in Ihrer Definition zur Verschwörungserzählung?
Genau, also bei einer Skepsis ist es ja so, dass man erstmal generell kritisch Informationen bewertet. Ne? Also ist das eine valide Information? Wie sieht die Studienlage aus? Wer ist die Person, die das gesagt hat? Wenn ich jetzt von einer Verschwörungserzählung spreche, dann steckt dahinter aber die Annahme, die da oben wollen uns schaden. Die haben einen teuflischen Plan, die Welt zu zerstören. Das ist auch, finde ich, nochmal ein Unterschied zum Beispiel zu Lobbyismus. Da geht es ja mehr um eine persönliche Bereicherung. Aber in der Verschwörungserzählung ist man wirklich in so einem apokalyptischen Horrorfilm gefangen. Und was hier eben der Unterschied ist zu Kritik, ist die Distanzierung von jeglicher Kritik, die die eigene Annahme kritisch hinterfragt. Ne? Damit hört man dann auf. Also der Wissenschaft wird dann unterstellt, böse Absichten zu haben. Sie wollen sich ja nur persönlich bereichern. Wenn man aber sagt, na guck mal, das ist nicht belegbar, wird das ignoriert, weil es nicht mehr zum eigenen Weltbild passt.
Ein Kapitel in Fake Facts behandelt die Corona-Pandemie und eben den Umstand, dass sich Menschen offenbar gerade in Ausnahmesituationen Verschwörungen ausmalen. Das heißt, leben wir in einer Zeit, die Verschwörungsmythen begünstigt?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage und allein darüber könnten wir tatsächlich eine Stunde sprechen. Was es eben zeigt, ist, dass der Verschwörungsglaube schon durch einen Kontrollverlust, den Menschen erleben, befeuert werden kann. Ne? Also eine Pandemie, in der man nicht weiß, was passiert morgen. Kann das Kind in die Schule gehen? Kann ich in den Urlaub fahren? Wie wird eigentlich der Sommer? Solche Fragen können da schon nochmal mit reinspielen und das verstärken. Wenn wir uns aber diesen abstrakten Verschwörungsglauben anschauen, der in der Regel in Studien gemessen wird, der reagiert da nicht so stark drauf. Das heißt, da gab es gar keinen Anstieg. Insofern steht die Wissenschaft schon nach wie vor der Frage, gab es eine Zunahme in der Pandemie oder ist nicht vielleicht der Verschwörungsglaube einfach handlungsrelevanter geworden, weil ja Medizin, Gesundheit, Krankheit ganz häufig ja so grundlegende Themen sind bei Menschen, die stark an Verschwörungsglauben und dadurch, dass die so präsent waren, sehen wir jetzt auch viel mehr dieses Weltbild, ist es nochmal relevanter geworden für diese Menschen.
Und jetzt kommt der Krieg auch noch dazu. Was ist das für eine innere Logik, nach der Verschwörungsgläubige dann so eine allgemein akzeptierte Faktenlage einfach auf den Kopf stellen?
Was letztendlich passiert ist, dass man anfängt, auch da Muster zu sehen, wo keine sind. Ne? Nichts ist mehr zufällig, sondern ja, hinter allem steckt eine böse Absicht. Man baut sich eben diese Weltsicht auf, in der alles mit allem zusammenhängt, nichts durch Zufall geschieht. Und was man eben ja auch macht, ist, das absolut Böse zu erschaffen. Nicht eine schlechte Politik, ein Missmanagement, strukturelle Ungerechtigkeiten, sondern personalisiertes, absolutes Böses, das zu allem fähig ist. Und das wiederum bietet einem ja auch die Möglichkeit, sich selber als das absolut Gute zu erheben. Und man glaubt dann plötzlich, ne, man wäre auf der richtigen Seite. Die anderen, die sehen das alles gar nicht. Die sind nur Schlafschafe, naiv, Systemlinge, die eben den Verschwörern folgen würden. Und dementsprechend kann man so halt auch wirklich viel rechtfertigen, weil es ja angeblich ja den Kampf für das Gute unterstützen soll.
Sie haben vorhin gesagt, es sind zum Teil ganz alte Geschichten. Das heißt, es gab Verschwörungserzählungen immer schon. Wenn man mal historisch zurückblickt, gibt es dann welche, die besonders verbreitet oder relevant sind oder immer wieder hochkochen?
Also ich würde sagen, es gibt schon so ziemlich breit angelegte Verschwörungserzählungen, die man immer wieder umdeuten kann und neu interpretieren kann. Also so diese Idee, es gäbe eine neue Weltordnung, die Bevölkerung sollte dezimiert werden, dass eben viel weniger Menschen auf der Erde leben. Die hatte dann in der Corona-Pandemie nochmal so eine Neuauflage mit dem Great Reset. Das ist eigentlich ein Buch von Klaus Schwab unter anderem vom Weltwirtschaftsforum. Und das wurde, ich vermute, nicht gelesen, sondern einfach als Schlagwort genommen für eben diese neue Weltordnung, die durch die Pandemie angeblich absichtlich installiert werden solle. Aber auch sowas wie so antisemitische Mythen, die findet man auch immer wieder neu, ja, aufgelegt, interpretiert, auf aktuelle Ereignisse zugeschnitten. Also so die Idee, Juden, Jüdinnen würden einen vergiften, ne, das hatte man während der Pestpandemie beispielsweise schon, dass angeblich Juden die Brunnen vergiftet hätten und deswegen es zu Pestausbrüchen käme. Das sehen wir in der Pandemie auch wieder, wenn das dann heißt, dass zum Beispiel in Israel angeblich nur Wasser verimpft werden würde als großes Experiment, um dann den Rest der Menschheit umzubringen. Also sowas ist immer wieder da und immer wieder neu aufgelegt.
Pia Lamberti ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem, die als Sozialpsychologin darüber forscht, wie Verschwörungsideologien funktionieren, wie sie sich verbreiten und warum Menschen davon angezogen werden. Das Thema beschäftigt uns auch hier in SWR 2 Tandem nicht zum ersten Mal, Frau Lamberti, aber es bleibt eben aktuell. Was leisten Verschwörungserzählungen für die, die daran glauben? Also machen die das Leben irgendwie besser oder einfacher?
Nee, also ich meine, letztendlich befinden sich ja diese Menschen wirklich die ganze Zeit in so einem ja sehr düsteren Actionfilm mit übermächtigen Verschwörern, die ganze Zeit durch geheime Zeichen angeblich miteinander kommunizieren. Eine Impfung ist dann keine Schutzmöglichkeit mehr, sondern wird plötzlich zur tödlichsten Waffe in diesem Weltbild. Das heißt, diese Idee, dass man sagt, dass der Glaube an Verschwörungen eine Reaktion auf einen Kontrollverlust ist, heißt aber nicht, dass man dann automatisch das Gefühl hat, wieder mehr Kontrolle im Leben zu haben, weil Gut und Böse plötzlich klar ist, sondern es gibt jetzt eine relativ neue Studie, die hat das dann auch nochmal gezeigt, dass man in so einer Art Angstspirale sich auch begibt, weil natürlich das eine Welt ist, die was mit einem macht. Also wenn man sich jetzt mal das vorstellt, jemand glaubt wirklich, dass irgendwie über Flugzeuge giftige Chemikalien versprüht werden, dann macht ja jedes Flugzeug, das man am Himmel sieht, einen auch Angst und man glaubt, das ist eine potenziell todbringende Gefahr.
Gibt es denn den typischen Verschwörungsgläubigen oder eine typische Disposition?
Also diese ganze Forschung in der Sozialpsychologie ist tatsächlich noch gar nicht so alt. Ne? Also es gab 1994 das erste wissenschaftliche Paper dazu, das veröffentlicht wurde. Dann wurde in der Sozialpsychologie gar nicht so viel dazu geforscht, eher in der Gesundheitspsychologie im Kontext von HIV. Und 2008 wurde dann ein ja sehr wichtiges Paper veröffentlicht von Witzen und Galinski, die eben gesagt haben, dieser Kontrollverlust ist es, der den Verschwörungsglauben verstärken kann. Und das ist aus meiner Sicht nochmal so ein wichtiger Punkt gewesen, an dem diese Forschung an Fahrt aufgenommen hat. So, das sage ich jetzt unter anderem auch, weil am Anfang sich natürlich Psychologen, Psychologinnen immer auch die Frage gestellt haben, gibt es so einen Typ Mensch, der an Verschwörung glaubt? Ne? Sind die zum Beispiel weniger intelligent? Nehmen die vielleicht alles verzerrt wahr? Haben die so einen gewissen Persönlichkeitstyp? Und man musste zu dem Schluss kommen, dass das alles keine wirklichen Erklärungen sind. Also es gibt keinen Zusammenhang mit Intelligenz, wenn man sich die verschiedenen Studien so anschaut. Es gibt auch nicht die Verschwörungspersönlichkeit. Es gibt sicherlich Faktoren, die da so mit reinspielen, aber man sieht, es ist gar nicht so trivial und es zieht sich erstmal durch alle gesellschaftlichen Schichten, Berufsgruppen und ja, persönlichen Hintergründe.
Wie ist es mit der politischen Ausrichtung? Neigen rechtsgerichtete Menschen eher zu Verschwörungserzählungen?
Da gibt es mittlerweile auch wirklich groß angelegte Studien, die das für unzählige Länder sich angeschaut haben. Und es ist schon so, dass es da einen Effekt gibt, je rechtsgerichteter Menschen sind, desto stärker glauben sie auch an Verschwörungen. Teilweise sieht man das auch bei Personen, die sich als links ausrichten. Aber natürlich sind das jetzt keine absoluten Zahlen. Also das heißt, nur die, die rechts sind, glauben dran, sondern man sieht das eben auch bei den anderen Parteien. Aber man kann eben schon auch so sehen, neben der Psychologie gibt es ja auch andere Forschung, die sich damit auseinandersetzt, dass auch rechtsradikale Gruppen, rechtsextreme Gruppen, aber auch beispielsweise islamistische Gruppierungen durchaus Verschwörungserzählungen für sich nutzen, um die eigenen politischen Ziele durchzusetzen, um Propaganda zu verbreiten, um die Anhänger ja in eine gewisse Richtung zu bringen. Also das ist schon auch eine Möglichkeit, Leute in eine gewisse politische Richtung hin zu aktivieren, bis hin zur Gewalttätigkeit.
Wobei bei der Pandemie, weil wir jetzt gerade von rechts sprachen auch, da war es ja dann oft so, dass das Thema bei Menschen verfing, die sich als links oder alternativ verstehen.
Ja, das ist auch eine ganz spannende Frage und ich glaube, man muss da so ein bisschen differenziert drauf gucken. Also wenn wir über alternativ sprechen, hat man, da geht es ja ganz häufig um Leute, die so ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt hippiesk aussahen, ne, mit Dreadlocks auf der Straße waren. Und da würde ich immer vorwarnen, dass man voreilige Schlüsse zieht. Die Person, die damals mit zum sogenannten Sturm auf den Reichstag aufgerufen hatte, war jemand mit Dreadlocks, die sah so ein bisschen alternativ aus. ist aber einer rechtsextremen Szene mindestens nah. Also gar nicht so das, was man vielleicht optisch sagen würde. Das heißt natürlich nicht, dass nicht auch Personen auf diesen Protesten waren, die sich selber als links sehen, ehemalige Grünen-Wähler sind. Aber wenn man sich so gerade die letzten Studien anschaut, ist es schon so, dass die Zustimmung bei AfD-Wählerinnen deutlich, deutlich höher ist als bei allen anderen Parteien. Das hatten unsere Studien gezeigt, das haben auch andere Studien gezeigt. Also plus, was ja auch passiert ist, wir gucken immer auf diese Gruppierungen und sagen, die sind so heterogen. Ne? Die sind alle so unterschiedlich, da sind, ja, weiß ich nicht, Eltern und Grüne und Rechte zusammen. Aber wenn diese Menschen auf der Straße sind, dann nehmen die sich ja als eine Gruppe wahr. Also das, was wir von außen als Unterschiede versuchen, immer wieder festzumachen, verschwindet einfach, wenn man auf der Straße ist, weil man eben gemeinsame Feindbilder hat. Da gibt es in der Psychologie auch Forschung zu, das nennt sich dann Common Enemy Effekt, also der Effekt der gemeinsamen Feindbilder, der dann dazu führt, dass Unterschiede, die man eigentlich hat, komplett verschwinden, weil man eben sich so stark auf ein gemeinsames Feindbild einigen kann.
Und was dann dazu führt, dass sogenannte besorgte Bürger mit Neonazis laufen?
Genau. Und das ist was, was man immer wieder sieht. Und dieser bürgerliche Anstrich, das ist ja auch eine Strategie der extremen Rechten. Das darf man dabei ja auch nicht vergessen. Also die sogenannten Freien Sachsen, eine rechtsextreme Gruppierung, Zusammenschluss, die ja diese ganzen Montagsspaziergänge mit fetten Anführungsstrichen erst initiiert haben, die haben das ja aus verschiedenen Gründen gemacht. Zum einen, weil man damals in Sachsen nicht demonstrieren durfte mit mehr als 10 Leuten, aber auch, weil sie wissen, dass sobald es bürgerlich aussieht, die Gesellschaft viel größere Schwierigkeiten hat, darauf zu reagieren und man viel mehr diskutiert, was soll man denn jetzt machen. Das heißt, es wurde extra dazu aufgerufen, keine Partei Plakate mitzubringen, sich nicht zu stark zu positionieren. Und das führt dann immer auch so zu absurden Situationen, dass rechtsextreme Banner genommen werden und das Logo überklebt wurde. Und das hatten wir auch schon 2014, 2015 bei diesen ganzen Pegida-Nein-zum-Heim-Protesten, dass dann NPD-Banner da waren und das NPD-Logo überklebt wurde, um bürgerlicher zu wirken.
Sie hören SWR 2 Tandem und wir sprechen mit Pia Lamberti, die als Sozialpsychologin zu Verschwörungstheorien forscht. Ein paar Beispiele haben wir schon besprochen. Was unbedingt noch fehlt, Frau Lamberti, ist, dass Sie selbst seit der Pandemie manchem sogenannten Querdenker als Mitglied einer Verschwörung gelten und zum Beispiel per E-Mail beschimpft und bedroht werden. Was erleben Sie da?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe ja auch bereits vor der Pandemie Interviews gegeben und das beleidigt werden begleitet mich daher leider tatsächlich von Anfang an. Aber in der Pandemie war das nochmal ein komplett anderes Ausmaß. Also da ist alles mit dabei, Beleidigungen, Herabsetzungen, sexistische Äußerungen, antisemitische Äußerungen, Gewaltandrohungen bis hin zu Morddrohungen. Personen, die sich wirklich auf mich eingeschossen haben und mir tagtäglich E-Mails schreiben. Und das macht natürlich was mit mir, wenn eben so eine Aufklärungsarbeit ja dann plötzlich zum persönlichen Bedrohungsrisiko wird.
Nämlich was macht es mit Ihnen?
Ich muss Sicherheit neu denken, ganz praktisch natürlich. Und mehr abschätzen, inwiefern eine Offline-Veranstaltung, wenn es die denn mal gibt im Moment, auch für mich eine akute Bedrohung ist, ob es da eine Mobilisierung gibt. Auch bei jeder Online-Veranstaltung sage ich den Veranstaltern, dass sie eben gewisse Sicherheitsmaßnahmen machen sollen, weil ich das schon auch hatte, dass wenn das nicht passiert, dass es gezoombombt wird und dann irgendwelche Hitlerreden eingespielt werden, wenn ich Vorträge halte. Und ja, also in Zeiten von größeren Attacken, das kommt ja auch immer in so Wellen, muss ich da schon auch so Bewältigungsstrategien anwenden oder mich mit Leuten austauschen. Also ich hatte mal so eine Phase, als QAnon, diese US-amerikanische Verschwörungserzählung um Q, dass es satanistische Sekten gäbe, die Kinder entführen, solche Dinge. Da hatte ich dann wirklich so ein globalen Shitstorm irgendwann an der Backe. Erst waren die deutschen Anhänger und haben mich über Twitter beleidigt und attackiert und irgendwann riefen oder schrieben sie dann Q, Germany's calling you, und dann hatte ich dann echt hunderte oder noch mehr Accounts aus allen möglichen Ländern, die versucht haben, eben, dass ich aufhöre, das zu tun, was ich tue.
Und wenn Sie sagen, Sie müssen Sicherheit neu denken, das heißt, Sie haben da auch, weiß ich nicht, die Polizei drauf gucken lassen und müssen sich tatsächlich sorgen, dass auf so verbale Attacken auch eine reale Gewalttat folgen könnte.
Also ich würde da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber natürlich muss man sich das immer fragen, ne? Also ist diese Morddrohung eine abstrakte, ist das eine konkrete, bedeutet das was für mich, wie muss ich auf gewisse Dinge reagieren, welche Informationen kann ich rausgeben, ohne mich oder andere Leute zu gefährden? Und das ist, also ja, ich finde schon, das beeinflusst das Leben. Also alleine so Sachen wie, was poste ich in sozialen Medien, wird dann zu einer Frage, ne? Also ich bin eh jetzt nicht so der Mensch, der mein ganzes Privatleben auf Twitter oder Instagram offenlegt, aber ich muss das halt immer noch unter dem Thema Sicherheit mitdenken, dass ich jetzt nicht ein Bild posten möchte aus einem Café, in dem ich gerade bin, weil das ja auch immer noch, ja, bedeutet, dass jemand das weiß, der mich vielleicht nicht so gut findet, ja.
Haben Sie sich vielleicht alles am Anfang nicht so vorgestellt, als Sie begannen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Wie sind Sie denn dazu gekommen? Warum hat Sie dieses Thema Verschwörungsideologien besonders interessiert?
Mich hat immer interessiert, oder das Thema Ungleichwertigkeit, warum Menschen andere Menschen abwerten, was das mit einer Gesellschaft macht, das waren immer Themen, die mich interessiert haben. Also rechte Einstellungen, Vorurteile und wie man eben darauf reagieren kann als Gesellschaft. Und ich habe über die Beschäftigung eben mit Vorurteilen, Rechtsextremismus immer wieder gesehen, dass eben das Thema Verschwörungserzählung so ein Bindeglied sein kann, das eben auch das Potenzial hat, unterschiedliche Milieus miteinander zu vernetzen. Also so ein Beispiel, das ist jetzt mittlerweile aber auch schon, ich glaube, oh Gott, 10 Jahre her, knapp. Ich gehe in den Bio-Supermarkt und da liegt so eine esoterische Umsonstzeitung aus und in der wird Werbung gemacht für den Kopfverlag, ein rechter Verlag, der genau an dieser Schnittstelle Esoterik-Rechtsextremismus steht. Und so kamen dann halt ja rechtsextreme Inhalte in so einen Bio-Supermarkt, der dann vielleicht eher ein grün-linksliberales Publikum hatte. Und dementsprechend fand ich es eben wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe ja schon gesagt, so lange wird noch nicht intensiv dazu geforscht. Insofern war es natürlich auch wissenschaftlich spannend, sich in eine Forschungsdisziplin zu begeben, die gerade erst am Entstehen ist, in der es eben auch darum geht, wirklich noch Grundlagen zu verstehen, Theorien aufzubauen. Genau, und so war dann das Inhaltliche und Fachliche miteinander verbunden.
Haben Sie selber auch schon mal an was geglaubt, was sich dann als nicht auf Fakten beruhend herausgestellt hat?
Oh ja, das ist mir bei der Recherche, also ich meine, abgesehen davon, dass uns das wahrscheinlich allen ständig passiert, dass man nachher denkt, oh mein Gott, aber bei der Recherche für Fake Facts fiel mir ein, dass ich als Kind mal gehört hatte von einem Freund meiner Eltern, der Mann war Arzt, dass man im Leben 7 Spinnen essen würde. Und ich habe das so mit mir rumgetragen, ohne, also ich habe jetzt nicht jeden Tag mich damit beschäftigt, aber das war so ein Ding, das war in meinem Kopf. Und als ich dann für Fake Facts mit Katharina Nukun recherchiert habe, dachte ich so, Moment mal, stimmt das überhaupt? Irgendwie klingt das so ein bisschen quatschig und wie soll man das denn überhaupt messen? Und ich weiß ja nicht. Ja, und natürlich, es ist Quatsch. Man isst keine 7 Spinnen in seinem Leben. Und es ist nicht ganz klar, woher das kommt. Es gibt so eine Geschichte, dass eine Journalistin das absichtlich in die Welt gebracht hat, um zu zeigen, wie schnell sich Quatsch im Internet verbreitet. Zu Frühzeit des Internets, aber es ist auch noch nicht mal sicher, ob das nicht sogar Quatsch ist. Also die Geschichte hat mehrere Ebenen.
SWR2 Tandem. Wir sprechen mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti über das Thema Verschwörungserzählungen. Ich habe es eingangs kurz erwähnt, Sie sind auch Geschäftsführerin des Center für Monitoring, Analyse und Strategie, kurz CEMAS. Erklären Sie uns, was das ist.
Ja, sehr gerne doch. Ja, die Corona-Pandemie war da und damit auch das öffentliche Interesse zum Thema Verschwörungserzählung, Desinformation ja nochmal viel breiter als vorher. Und gemeinsam mit anderen tollen Menschen hatten wir den Eindruck, was es eben noch braucht, ist eine Organisation, die sich mit diesen Themen auseinandersetzt, die da auch schon seit Jahren einzeln zu arbeitet und eben versucht, evidenzbasiert die Gesellschaft aufzuklären. Das heißt, wir machen eigene Studien. Wir haben auch ein Live-Monitoring von einschlägigen Gruppen und Kanälen auf Telegram und fokussieren uns da eben vor allem auf das, was im digitalen Raum passiert, um eben ja nochmal eine andere Form vielleicht auch der Expertise bereitzustellen, weil man ja durchaus auch jetzt sieht, es wird nicht nur die Corona-Pandemie sein, die diese Herausforderung mit sich bringt, sondern ein Umgang mit Falschinformation, mit Desinformation braucht es eben auch jetzt im Kontext des Kriegs gegen die Ukraine. Es braucht es im Kontext des Klimawandels und da wollen wir eben unseren Beitrag leisten.
Womit sind Sie da aktuell beschäftigt?
Natürlich beschäftigt uns gerade auch der Krieg, die Desinformationskampagnen, uns damit auseinanderzusetzen. Wir haben gerade erst eine Studie veröffentlicht, die wir durchgeführt hatten, eine repräsentative Erhebung. Da ging es auch darum, wie viele Menschen haben eigentlich protestiert gegen die Corona-Maßnahmen. Da fehlte es bis jetzt. Wir haben uns dabei auch nochmal mit den Einstellungen auseinandergesetzt. Und da konnte man eben auch klar sehen, dass die, die auf diese Proteste gehen, deutlich stärker an Verschwörungserzählungen glauben als der Rest. Aber auch das Thema Klimakrise ist eins, das uns natürlich auch beschäftigt, zu sehen, wie kann man hier Unterstützung leisten, dass eben Desinformation nicht auch hier zu einem größeren Hindernis noch wird, als es es schon ist. Und ich glaube, was eben oder womit wir immer wieder auch medial auffallen, ist eben diese Analyse von Telegram-Gruppen und Kanälen aus dem verschwörungsideologischen Spektrum. Wir haben da ein eigenes Tool geschaffen, das es uns eben erlaubt, wirklich live zu sehen, was passiert denn da gerade, welche Kanäle wachsen am meisten, welche Begriffe spielen da gerade eine große Rolle, welche Links werden geteilt. Und so kann man eben dann schon frühzeitig auch sehen, welche Themen relevant werden. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass zum Beispiel die Desinformation zu Impfungen, die auf Telegram kursiert, kommt wenige Zeit später auch bei Menschen an, die eben nicht auf Telegram in so radikalen Gruppen unterwegs sind. Und dementsprechend kann man eben hier früh reagieren, wenn man dieses Wissen nutzt, um ja Informationen bereitzustellen, aufzuklären, zu die Banken, wie es so schön heißt.
Da Sie Telegram gerade jetzt mehrmals angesprochen haben und vorher auch schon sagten, es ist noch nicht so ganz klar, ob die Verschwörungserzählungen wirklich zunehmen oder ob sie nur handlungsrelevanter werden oder vielleicht auch sichtbarer. Welche Rolle spielen bei diesem ganzen Komplex in den letzten Jahren die sozialen Medien und ihre Blasenbildungen?
Also ich würde an sich die These vertreten, dass soziale Medien kein neues menschliches Verhalten hervorbringen, aber ein Verstärker sein können. Also, wir haben ja auch, wenn man mal so sich seinen Freundeskreis anguckt, das sind ja schon immer Filterblasen oder wie man es auch immer nennen möchte, gewesen. Ne? Unsere Freunde sind uns in der Regel sehr ähnlich, was vielleicht den Bildungshintergrund angeht, was Interessen angeht. Das heißt, diese Tendenz, dass man sich Menschen sucht, die einem ähneln, die gab es schon immer. Und natürlich gibt es da gerade auf Telegram, da hat man ja wirklich so geschlossenere Räume, 20.000 Leute, die scheinbar die gleiche Meinung haben wie man selbst, man fühlt sich bestärkt, man hat das Gefühl, man ist vielleicht sogar eine Mehrheit. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, soziale Medien helfen uns teilweise ja durchaus auch diese Homogenität des eigenen Umfeldes zu durchbrechen. Man lernt auf einmal Menschen kennen, die aus einer ganz anderen Lebensrealität kommen. Man kann mit Menschen sprechen aus Ländern, die man vorher vielleicht nicht hätte bereisen können. Also die haben sowohl positive Effekte als auch negative, was das angeht. Auch Aufklärung ist so viel einfacher jetzt. Ne? Wer hatte in anderen Pandemien die Möglichkeit, Top-Virologen quasi live kommentieren zu sehen, was da gerade passiert, Einordnung zu geben, Studien zu posten, die relevant sind. Aber gleichzeitig geht es natürlich teilweise auch mit einer absoluten Überforderung einher, was jetzt gerade wie einzuordnen ist. Der Filter fehlt, den vorher halt eben ja Journalistinnen übernommen haben. Ich glaube, das führt auch häufig zu einer Überforderung, gerade in so furchtbaren Situationen eben wie beim Ukraine-Krieg, dass es schwer ist, nochmal zu verstehen, was ist gerade wie zu interpretieren. Aber wenn man eben jetzt rein auf das verschwörungsideologische Spektrum guckt, würde ich schon sagen, soziale Medien haben geholfen bei einer Netzwerkbildung. Diese Netzwerke gab es vorher so nicht in diesem Ausmaß, dass man wirklich lokal, überregional so vernetzt miteinander ist, solche Gruppen und Strukturen aufbauen konnte, Prozesse so einfach koordinieren konnte. Und es kam natürlich auch noch mal zu einer stärkeren Internationalisierung. Das heißt, das, was in den USA passiert zum Beispiel, hat eine viel schnellere Auswirkung auch auf Deutschland. Narrative aus den USA werden hier viel schneller aufgegriffen. Ereignisse da spielen hier eine größere Rolle. Also auch da kam es zu einer Globalisierung noch mal mehr.
Jetzt sind wir schon fast am Ende der Sendung. Vielleicht sprechen wir noch mal ganz kurz an diesen Untertitel von True Facts, von Ihrem zweiten Buch, der heißt, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft, nämlich was vor allem. Vielleicht können wir das noch anreißen.
Oh ja, also es kommt natürlich immer total darauf an, reden wir über das private Umfeld oder die Gesellschaft. Die Tipps sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich gehe jetzt einfach mal der Zeit halber auf das private Umfeld nur ein, weil man da auch tatsächlich die größten Chancen hat, was zu bewirken. Es gibt Studien, die zeigen, wenn ein Mensch an eine Impfverschwörung glaubt beispielsweise, ist das soziale Umfeld, ist das die größte Möglichkeit hat, da noch mal was zu bewirken. Und da finde ich, ist es immer ganz gut, wenn man sich ein paar Fragen stellt, um das Ganze zu sortieren. Also wie ideologisch ist mein Gegenüber, ist eine, dass man erstmal das versucht für sich zu sortieren. Ist die Person vielleicht gerade einfach ängstlich? Ist die irgendwie, weiß ich nicht, hat die Quelle nicht richtig gelesen oder hat die wirklich ein geschlossenes Weltbild? Wenn das Weltbild geschlossen ist, kommt man mit Faktendiskussionen nicht mehr weiter. Da kann man das wirklich, ja, braucht man die Energie nicht aufwenden. Dann geht es wirklich eher darum, an den Kern des Ganzen zu gehen. Und wenn jemand ein ideologisch gefestigtes Weltbild hat, würde ich dann auch tatsächlich empfehlen, sich an Beratungsstellen zu wenden, die einen unterstützen. Da gibt es sowohl spezialisierte Beratungsstellen, die unterstützen beim Umgang mit Verschwörungserzählungen. Es gibt die sogenannten Sektenberatungsstellen, die auch hier zur Seite stehen, und die mobilen Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus, die auch Expertise bereitstellen. Und an sich gilt aber, Einstellungen kann man nur bei den Menschen ändern, die da auch eine Bereitschaft für haben. Man kann Leute nicht überzeugen, die nicht wenigstens so einen ganz, ganz kleinen Zweifel haben. Wenn man sieht, dass ein Zweifel da, mit dem kann man arbeiten.
Okay, das nehmen wir mit. Und vielleicht noch als einen Ausblick, Frau Lamberti, es kursierten eben zuletzt über das Coronavirus und speziell über das Impfen jede Menge Verschwörungserzählungen. Jetzt kam der Krieg hinzu. Wenn das alles überstanden ist, sehen Sie schon das nächste Thema am Horizont?
Ja, wir haben ja noch so eine Klimakrise, die es zu bewältigen gibt. Und die wird schon als neues Thema tatsächlich vorbereitet in dem Milieu. Es wird davon gesprochen, Corona, das sei nur die Übung gewesen für die Klimakrise und die Maßnahmen, die kommen. Und hier ist leider ja auch so, dass wir auf viel professionellere Akteure treffen, weil es ja auch Thinktanks gibt, die gegen den Klimawandel hetzen. Also ich glaube, das Thema wird nach wie vor relevant bleiben, leider.
Also, wir werden wachsam bleiben müssen. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrer weiteren Arbeit, Frau Lamberti, und danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ja, danke für die Einladung.
SWR 2 Tandem mit Pia Lamberti. Die Redaktion hatte Karin Hutzler, die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.